Ja, heute geht es um Fürbitte. Wir haben ja schon ziemlich viel gehört über Gebet, ja, den ganzen Monat schon. Ich war jetzt nicht sehr viel hier tatsächlich, das hatte aber Gründe. Hat ja meistens Gründe, wenn man nicht hier ist. Also ich war jetzt nicht einfach faul und wollte nicht kommen. Bin aber sehr gut informiert, was schon gepredigt wurde. Und ich habe den Herrn so gefragt, ja, was soll ich denn jetzt noch so sagen? Und dann war schnell klar, ich soll doch etwas über Fürbitte sagen. Das ist ja das, was wir eigentlich so in der Regel tun als Gebetsteam. Und ich möchte euch das ein bisschen näher bringen. Warum beten wir eigentlich? Da haben wir auch schon die ganze Woche drüber gesprochen. Es gibt diverse Bibelverse. Ich möchte da auch nicht so lang machen, weil ich möchte euch heute über zwei Themen etwas sagen, nämlich über das Thema in den Riss treten und über das Thema Pagar. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, aber ich möchte euch das ein bisschen aufschließen. Aber ich starte jetzt erstmal mit ein paar Bibelversen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, 16 bis 25. Die habe ich aber abgekürzt. Da steht in Vers 16, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann geht's weiter, denn den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Also hier ist so das ganze Spektrum, was eigentlich in Gemeinde passiert, was wir heute Morgen auch schon erlebt haben, beschreibt hier der Thessalonicher. Und ich finde es sehr gut, der Tobi hat einen wunderbaren Einstieg gemacht. Freude als Haltung, unablässig beten, nicht als unablässig sprechen, sondern unablässig in einer Haltung, in einer Wachsamkeit des Gebets zu bleiben. Das führt letztendlich zu einer Dankbarkeit, was auch eine Haltung ist. Und wir alle wissen ja, wir können das nicht machen. Wir können das nicht aus uns selber produzieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn wir diese Verse lesen, wenn Paulus das sagt, dann muss das ja möglich sein. Und wer uns da hilft, ist der Heilige Geist. Wir werden gleich noch mal ein bisschen was über den Heiligen Geist hören. Habt ihr ja schon viel gehört drüber. Dann eine zweite Stelle, die sehr wichtig ist, ist der 1. Timotheus 2, 1. Kennt auch jeder von euch. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Für wen sollen wir eintreten? Für alle Menschen. Für alle Menschen. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, das ist das Ziel, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist letztendlich das Ziel. Ja? Also wenn wir für Regierende beten, wenn wir für alle Menschen beten, geht es darum, dass sie eine Offenbarung haben, so wie Nancy so wunderbar erzählt hat von diesem Zeugnis, dass sie eine Offenbarung haben, wer Gott ist, wer er für sie persönlich ist und was Jesus Christus am Kreuz für sie getan hat. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Unterschied macht, wenn unsere Regierung gläubig ist? Was die für Entscheidungen treffen? In Abhängigkeit zum Heiligen Geist und nicht mehr aufgrund eines Machtbestrebens, aufgrund eines Drucks, den sie von außen haben und denken, sie müssen den bedienen. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Zum Beispiel in Freiburg ist ein gläubiger Bürgermeister. Das merkst du der Stadt an. Du spürst geistlich den Unterschied, wenn das Haupt einer Stadt gläubig ist. Deswegen möchte ich mich und uns immer wieder ermutigen, nicht über Regierung herzuziehen, sondern Regierung zu segnen. Wie es hier steht in 1. Timotheus 2,1. Wir haben immer so wahnsinnig viel gute Ideen, was alles besser sein müsste in unserem Land. Aber ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir die Verantwortlichen stützen im Gebet, ihnen unsere Hand auf den Rücken legen, so quasi, indem wir für sie beten und ihnen eine Stütze sind, dass sie eben gute Entscheidungen treffen können. Muss ich mich auch immer wieder ermahnen, ja, ich habe auch immer ganz viele Ideen, wie es besser gehen könnte. Und interessanterweise, wenn Paulus hier in Timotheus das zu uns sagt, dann redet er über jede Form des Gebets, über jede Form. Also er spricht hier nicht von einer speziellen Art zu bitten oder von einer speziellen Art zu beten, sondern er sagt, da ist alles inkludiert. Und wir werden gleich über verschiedene Arten des Gebets sprechen. Ich glaube, eine Sache, bevor wir jetzt einsteigen in Paga, in Fürbitte, bevor wir einsteigen in dieses Thema, in den Riss treten, ist total wichtig. Und das steht in Philipper 4:6-7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Malt mal dieses Bild, wenn ihr diesen Vers hört. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren und euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Wisst ihr, das ist dieser seelsorgerliche Aspekt von Gebet. Und wir können überhaupt nicht in Fürbitte gehen, wir können nicht in Riss treten, wenn wir nicht diesen seelsorgerlichen Aspekt von Gebet, von Bitten für uns in Anspruch nehmen. Und ich möchte euch da nochmal die Predigt von Jael ans Herz legen, die uns das so schön dargelegt hat und uns geholfen hat, wie wir mit unserem Herzen ans Herzen Jesus kommen können. Könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, ne? Wenn du für irgendjemanden oder für irgendetwas beten willst und total im Aufruhr bist oder völlig gefangen in deinen eigenen Gedanken, wie willst du da für jemand anders einstehen? Das funktioniert nicht. Birgit hat uns das in einem schönen Bild gezeigt, vor 2 Wochen, glaube ich, wie wir da wie so eine Decke über dem Kopf haben oder so eine Decke über dem Herzen haben. Und da fehlt die Freiheit, dass der Heilige Geist fließen kann durch uns und durch unsere Gebete. Weil so geht Fürbitte. Nicht, weil wir irgendetwas gesehen haben, wo wir denken, da müssen wir jetzt für beten, Zähne zusammen und durch. Sondern weil der Heilige Geist durch uns fließt. Und dieser seelsorgerliche Aspekt, den hat Gott mir nochmal ganz besonders aufs Herz gelegt dieses Jahr. Weil ich bin jemand, der sehr gerne die Bibel liest und sich immer so verliert im Bibellesen, weil ich das alles so spannend finde und dann nachforschen will, wie das alles gemeint ist und die vielen Parallelstellen und noch hier und noch da. Und ich habe völlig vergessen, dass es ja ganz wichtig ist, dass ich Jesus mein Herz ausbreite. Dass ich ihm erzähle, auch wenn er weiß, wie es mir geht, was mich beschäftigt, was mich schmerzt. Was mir Mühe macht, wovor ich Angst habe, wo ich denke, hier geht's nicht weiter. Kennt ihr das, wenn wir so eine Besorgnis haben in unserem Leben? Wenn wir morgens aufstehen und schon so eine Unruhe haben, so eine Besorgnis? Hey, wenn ich mein Bankkonto angucke, wie soll das werden? Oder wenn ich an meine Kinder denke, da sind nicht alle Dinge so rund. Also ich spreche jetzt nicht unbedingt immer von meinen Kindern, sondern von allgemeiner Besorgnis, die wir so haben können. Oder an meiner Arbeitsstelle, wo der Druck so groß ist. Da beschleicht mich so eine Besorgnis, ob ich das schaffen kann. Ob es der Herr tatsächlich gut mit mir meint. Und darauf brauche ich eine Antwort. Bevor ich nicht diese Antwort habe, kann ich ganz schlecht für andere eintreten. Und der Herr möchte uns diese Antwort geben. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Ich bringe ihm mein Zeug, ich erzähle ihm das, ich breite das vor ihm aus. Wir lesen ja die Psalmen, David hat das auch gemacht. Und suche ihn und sitze vor ihm und höre ihm zu, was er mir dann erzählt. Und das ist immer so schön. Und ich suche diesen Frieden, der darin liegt. Und ich sage euch, es ist so, wie es in Matthäus 7,7 heißt. Bittet, breitet euch aus, erzählt dem Herrn, was euch bewegt. Und sucht ihn in euren Bitten. Und er wird euch hören, er wird euch auftun, er wird euch begegnen. Nehmt euch diese Zeit. Ich finde immer, das Leben in der heutigen Zeit ist so chaotisch. Es hat auch die Qualität, uns beständig im Aufruhr zu halten. Und wir haben auch immer viel zu tun. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, euch diese Zeit mit dem Herrn zu nehmen und zu erleben, wie gut er ist, dass er es gut mit euch meint, so wie der Tobi gesagt hat. Das ist so wichtig. In Markus 11,24 steht, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Hört ihr das? Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Herr, ich lege dir das hin. Ich bringe dir diese Not. Ich bringe dir mein Nicht-Weiter-Wissen. Ich bringe dir mein Herz. Ich breite es vor dir aus. Und ich danke dir, dass ich empfangen habe. Jetzt schon. Jetzt schon. Und es wird mir werden. Ja? In Hebräer 6,12 steht, dass wir durch Glauben und Ausharren die Verheißung erlangen. Das ist ja so eine Verheißung. Bittet mich, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist eine Verheißung. Auf die können wir uns stellen. Ein ganz wichtiger Aspekt des Gebetes ist eben, sich auf die Verheißungen zu stellen. Zu sprechen, was die Bibel sagt. Zu sprechen, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Okay, das ist die Grundlage. Jetzt kommen wir zur Fürbitte. In den Riss treten. Wer hat das schon mal gehört? Etliche, nicht alle. Das ominöse Wort in den Riss treten. Also auf Griechisch bedeutet das, tralala, ich will es euch gar nicht hier aussprechen, aber es bedeutet, sich verwenden, für oder bittend einsetzen. Für irgendjemanden oder irgendetwas. Das ist in den Riss treten. Und worum es mir jetzt geht, was mir wichtig ist, ist, dass wir verstehen, wie wir im neutestamentlichen Bund in den Riss treten. Ja, die sind ja früher schon in den Riss getreten, im Alten Testament. Aber da lief das ein bisschen anders als jetzt im neuen Bund. Und deswegen möchte ich euch ein paar Verse vorlesen, wo es eben darum geht, wie Jesus in den Riss tritt. Weil Jesus ist der, der gesiegt hat am Kreuz. In diesem Sieg positionieren wir uns alle Zeit. Das ist der Sieg, von dem aus wir kommen. Darüber sind wir uns im Klaren, ne? Ja. Das müssen wir auch immer wieder durchbuchstabieren. Ich muss das auch immer wieder durchbuchstabieren. Aber ich lasse euch mal so ein paar Verse hören, wie das so ist. Jesaja 59,16, Altes Testament sogar, ne? Und er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat, Pagar. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, und es sind sich viele Bibelausleger einig darüber, dass diese Aussage damals im Alten Testament bereits einen Hinweis liefert, dass diese Aussage sich auf Jesus bezieht. Jesus ist der große Fürbitter. Er ist der, in dem wir uns positionieren, wenn wir beten. Ihr werdet gleich verstehen, warum das wichtig ist. Ja? Also im Alten Testament, ich gehe mal schnell so ein bisschen zurück, gab es ja auch diesen Priesterdienst. die hatten ganz viel zu tun. Also die Leviten, die waren dafür da, im Alten Testament zu beten, Gott anzubeten, Fürbitte zu tun für das Volk. Und da gab's richtig krasse Dinge, die mussten richtig, also wenn wir Mose lesen, sehen wir, wie Mose gekämpft hat für das Volk, wie er sich richtig zwischen Gott und das Volk geschmissen hat, um zu beten, damit Gott das Volk nicht zerstört. Also wir haben immer wieder diese Dialoge, wo du denkst, wow, Gott ist zornig, Gott ist böse über das Volk, weil das Volk gemurrt hat, weil das Volk wieder völlig abtrünnig war, weil sie total ungläubig waren. Und Mose wirft sich dazwischen und betet und sagt, Mensch, verheer sie nicht, mach sie, töt sie nicht. Denn was sind wir denn eigentlich für ein Zeugnis, wenn du jetzt die alle umbringst? Was sollen denn so quasi die Leute denken rundum, ja? Und es gibt hier so eine krasse Stelle, da haben die wieder gemurrt und haben sich wieder so benommen, wie es Gott eben nicht gefallen hat. In 4. Mose 16, 46 bis 48, und da hat Mose zu Aaron gesagt, nimm die Räucherpfanne und tu Feuer hinein von dem Altar, leg Räucherwerk drauf und geh eilends zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie, denn der Zorn ist ausgegangen von dem Herrn und die Plage hat begonnen. Und Aaron nahm es, wie Mose gesagt hat, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk begonnen. Und er tat Räucherwerk darauf und er wirkte Sühnung für das Volk. Und er trat zwischen die Toten und die Lebenden. Und da wurde die Gefahr, die Plage gewehrt. Das war Altes Testament, ja. Aber wenn wir in den Riss treten, treten wir auch heute noch in den Riss für die Belange der Welt, für die Gemeinde, für Menschen. Aber wir tun das eben nicht mehr so wie damals im Priesterdienst mit einer Pfanne, ja, sondern wir tun das mit Lobpreis. Wir tun das, indem wir das Wort proklamieren. Wir tun das, indem wir auch gemeinsam beten, uns verbinden im Heiligen Geist und für Dinge eintreten. Und das alles durch den großen Fürbitter Jesus Christus. Er ist der, der zu Rechten des Vaters sitzt und für ihn betet und für uns betet. Ich lese euch hier jetzt noch ein paar Bibelstellen vor, die das nochmal belegen. Also in 1. Petrus 2, 9 steht, dass wir wohl diesen Priesterdienst haben, ja? Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht und die königliche Priesterschaft. Aber eben nicht mehr so wie im Alten Testament, sondern der Hohepriester, mit dem wir uns verbinden, das ist Jesus. Das ist der, der den Sieg errungen hat am Kreuz, ein völliges Erlösungswerk. Darin positionieren wir uns. In 1. Timotheus 2, 5 steht, denn es ist ein Mittler, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Also unsere Fürbittegebete finden in Christus Jesus statt, ist klar, ne? Römer 8, 34, er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Jesus lebt und sitzt im Regiment, ja? Hebräer 7, 25, daher kann er auch für immer die selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Ist das nicht ein schönes Bild? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters als lebendiger Herr und bittet für dich, für dich, für dich. Er bittet für uns. Und mit dieser Fürbitte verbinden wir uns. Damit, mit diesen Gebeten, die Jesus spricht. Da findet eine Interaktion statt, die ganz wichtig ist. Johannes 15, 16, der Vater wird euch geben, was ihr in meinem Namen bitten werdet. Also wir bitten im Namen Jesu. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, dass wenn gebetet wird, dass so viel im Namen Jesu gebeten wird? Das ist der Grund. Wir bitten im Namen dessen, der zu Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt. Also wenn wir jetzt zwischen Himmel und Erde stehen, dann kämpfen nicht mehr wir, so wie Aaron mit der Pfanne, ja, sondern wir verbinden uns mit dem völligen Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, der den Sieg bereits errungen hat. Damit verbinden wir uns im Gebet. Also wir sind im Gebet immer siegreich, weil der Sieg bereits errungen ist. Das ist nicht unser Kampf. Das ist der Kampf, der schon gekämpft wurde. Ja? Das ist Paga. Paga, Fürbitte. Wir kämpfen nicht unsere Kämpfe, sondern wir verbinden uns mit den Gebeten Jesu und demonstrieren das Reich Gottes, das Siegreiche, den siegreichen Herrn. Und diese Gebete könnt ihr jetzt vorstellen, die können jetzt nicht aus dem Sichtbaren passieren. Die können nicht aus dem passieren, was wir so gerade um uns sehen, wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir unter dem Eindruck des Erlebens stehen, wo wir gerade drin stehen. Ich weiß nicht, wieso, ne? Wir sind ja manchmal schon sehr vereinnahmt von dem Leben, in dem wir stehen. Und das ist eigentlich nicht der Ort, von dem aus wir in siegreicher Fürbitte platziert sein können, sondern der Ort, von dem aus die Fürbitte kommt, ist eben vom Herzen Jesu und geführt durch den Heiligen Geist. Also wenn wir jetzt das Wort Paga angucken, dann verstehen wir, dass wir eben nicht einfach irgendetwas faseln, wenn wir beten oder Gott erzählen, was wir gerade erleben, sondern dass es wichtig ist, dass wir uns verbinden mit dem, der betet, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Himmel. Und dieses Wort Paga, also meint eigentlich ein Treffen mit Gott in Christus. Und zwar ein Gebetstreffen, ein Fürbittetreffen mit dem Vater im Himmel in Christus. Also es bedeutet, dass du, wenn du Paga machst, ein Treffen kreierst unter der Führung des Heiligen Geistes in Christus, durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Und könnt ihr mir noch folgen? Oder ist es zu kompliziert? Ich hoffe, ihr könnt damit eintreten, weil das ist eine ganz andere Ausgangslage, als wenn wir denken, wir müssen irgendetwas machen oder wir müssen irgendeine Liste abbeten oder wir müssen, ja, also wir haben jetzt irgendetwas zu tun. Wir haben eigentlich nicht in erster Linie etwas zu tun, sondern es geht darum, dass wir ein Treffen haben mit dem lebendigen Gott im Gebet, wenn wir für jemanden einstehen. Und der Heilige Geist, der ist da total im Regiment. Und ich möchte euch 5 Punkte sagen, was Paga oder wie wir Paga machen können oder wie wir fürbitten können, wie das so aussehen kann. Ja? Also ihr wisst ja, wir haben ein Fürbitteteam, leider im Moment noch alles Damen und auch alles Damen im reiferem Alter. Also ich möchte hier wirklich euch ermutigen, gut zuzuhören. Und wenn ihr da so eine Resonanz im Herzen habt, hey, ich bin doch eigentlich ein Fürbitter, ich habe das doch total auf meinem Herzen. Wann immer ich irgendwie eine Not höre, dann fange ich an zu beten. Meldet euch bei mir. Vor allem, wenn ihr jung seid. Wir werden ja alle alt. Irgendwann verlassen wir diese Erde. Wäre ja schade, wenn dann keine Nachkommen da wären, ja? Ja. Naja, Paga, kommen wir zurück zu Paga. Es war so ein kleiner Werbeblock jetzt, ja? Kleiner Einschub. So, ihr Lieben. Also, Benny Johnson zitiere ich hier mal. Benny Johnson sagt, ich glaube, dass Fürbitte eine Aktion von sich auf etwas berufen, um etwas bitten, etwas verteidigen, geltend machen oder vorbringen meint. Fürbitte beinhaltet, wie ich schon sagte, Gott suchen, Gott treffen und bei ihm für Gunst einstehen. Und wie das geht, was da passiert, darüber möchte ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Und am Ende werden wir dann Paga machen, okay? Aber habt keine Angst, ihr könnt das. Okay. Also wann immer du Gott für etwas oder jemanden bittest, findet ein Treffen statt mit dem allmächtigen Gott und der Situation, für die du betest. Heilung, Rettung, Befreiung, Ermutigung, Stärkung und sicher noch viel mehr. Gott will durch dein Gebet die Situation eines Menschen berühren, einen Umstand berühren und will ihn gemäß dem Himmel verändern. Und ihr wisst, wann immer Dinge gemäß des Himmels verändert werden, dann kommt die Ordnung Gottes da hinein. Dann werden die Absichten des Feindes zerstört, eliminiert und die Absichten Gottes kommen da hinein. Das ist Paga. Ja? Also nimm dieses Bild, wann immer du betest, und stell dir vor, ich habe jetzt für den Hans gebetet und jetzt fließt die Kraft Gottes. Jetzt passiert göttliches Leben im Leben dieser Person oder dieses Umstandes. Das ist der Grund, warum wir beten. Das ist der Grund, warum ich am Montag und am Freitag ein Gebetstreffen mache für die Gemeinde, wo ihr übrigens alle dran teilnehmen könnt, weil ich weiß, dass göttliches Leben fließt. Und was kann uns Besseres passieren, als dass göttliches Leben fließt? Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Das verändert doch alles. Okay? Also 5 Punkte, warum wir beten. Das ist der erste, das ist mal dieses allgemeine Gebet. Ja, wir beten, um diese Verbindung herzustellen. In Christus mit dem Vater. Zweitens, ihr alle kennt das Sprachengebet. Ja, der Manu hat darüber gepredigt, nimmt mir ganz viel Arbeit ab, kann ich mich ganz kurz fassen. Aber das Sprachengebet in der Fürbitte hat nochmal einen ganz speziellen Aspekt. Wenn wir ein Anliegen bekommen, dann fangen wir als Fürbitte-Team meistens an, in Sprachen zu beten. Also ich mache das auch zu Hause, weil das baut mich nicht nur auf, sondern es hilft mir, mich im Geist auszurichten auf das, was der Heilige Geist eigentlich möchte. Was der Heilige Geist durch mich beten möchte. So, und dann fangen wir an, in Sprachen zu beten und dann kommen uns Bilder, es kommen uns prophetische Worte für diese Situation, es kommen uns Bibelstellen. Manchmal sammeln wir die, manchmal auch nicht. Manchmal fangen wir dann an, nach dem Sprachengebet einfach das noch in verständlichen Worten freizusetzen, was der Heilige Geist uns gesagt hat. Übrigens nochmal so zum Sprachengebet für die, die dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Paulus hat tatsächlich in 1. Korinther 14, 8 gesagt, ja, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, so quasi. Aber es ist auch gut, wenn wir in verständlichen Worten sprechen. Also es ist beides gut. Wir wollen nicht das eine hypen und das andere hinten runterfallen lassen. Aber es ist so, dass ich davon überzeugt bin, dass das Sprachengebet wirklich Fürbitte ist. Und zwar höre ich mir ab und zu so Predigten an von anderen Fürbittern und ich habe letztens Dutch Sheets gehört, ich weiß nicht, wer Dutch Sheets kennt, großer Fürbitter in meinen Augen, der hat gesagt, er saß neben einem ghanäischen Pastor und sie haben für eine Ehe gebetet, die schlecht lief und es war wirklich ernst, ja. Sie haben sich da wirklich hineingekniet, so quasi, standen im Riss und dieser ghanäische Pastor grinste immer neben ihm. Und er betete in Sprachen und er denkt, wieso grinst er hier? Das ist eine ernste Angelegenheit, hier ist nichts zu grinsen, hier geht es darum, einen Sieg zu erringen. Und als sie dann fertig waren, sagte der ghanäische Pastor zu ihm, das war ja nett, dein Sprachengebet, du hast so kraftvoll in einem ghanäischen Dialekt für dieses Anliegen gebetet. Und diese Beispiele gibt es häufiger. Wir haben sie auch in der Apostelgeschichte, wenn wir sehen, die ersten Christen beten in Sprachen und die Fremden außenrum hören sie in ihrer Sprache beten. Also ich bin davon überzeugt, wenn ich in Sprachen bete, bete ich auch in einem Dialekt, den es irgendwo auf der Welt geben muss. Also das ist, oder im Himmel, aber auf jeden Fall, irgendeiner versteht, was ich bete, sagen wir es mal so. Und ich sage euch was, wenn ihr sagt, ach der Herr hat wieder Gebete erhört, die ich gar nicht gebetet habe, dann sage ich euch, irgendeiner hat bestimmt dafür gebetet. Wenn nicht du, dann ein anderer. Ja, davon bin ich überzeugt. Okay, das ist das Sprachengebet. Ganz wichtig, also mein absoluter Favorit. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bete in Sprachen. Drittens, Paga setzt Grenzen. Also wir als Eltern wissen ja, wie es ist, wenn man den Kindern Grenzen setzt. Sagen wir, weißt du was, Peterchen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt reicht's. Und dann wissen die Kinder, oh, wenn die Mutter oder der Vater so guckt, dann ist nicht mehr gut Kirschen essen, da muss ich jetzt wirklich mal hören, die Grenze ist gesetzt. So, also du kannst durch Gebet Umstände, die dich bedrohen, Umstände, die Tendenz haben, keine guten Auswirkungen zu haben in deinem Leben, begrenzen. Du kannst sagen, stopp, du kannst sagen dem Feind, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Das sind Deklarationen oder Proklamationen, die wir sagen, wo wir sagen, jetzt ist genug. Und ich habe da sehr, sehr viele Beispiele, die kann ich euch jetzt nicht alle erzählen, aber eins möchte ich euch gerne erzählen und das ist etwas, was ich nicht einmal erlebt habe, sondern häufiger erlebt habe, dass ich träume, wie eine bedrohliche Situation in meinem Leben stattfinden wird. Also ich habe die Situation gesehen, die wird stattfinden, das war mir klar im Traum und ich habe im Traum auch meist, wenn ich das träume, angefangen schon dafür zu beten. Und einmal habe ich geträumt, dass ich ein Kind überfahre und ich bin im Traum drüber gefahren und habe im Traum angefangen zu beten, Herr, bewahre mich vor dieser Situation, bewahre mich davor. Und dann bin ich wach geworden und ich habe gewusst, das ist der Plan des Feindes. Das hat der Feind vor. Das war mir sonnenklar. Und jetzt ist ja klar, dass wir jetzt hier eine Grenze setzen. Also habe ich angefangen, dem Feind zu sagen, deine Absichten werden hier nicht durchkommen in meinem Leben und auch nicht im Leben dieses Kindes. Ich stelle diese Situation unter den Schutz des Blutes Jesu. Ich proklamiere, dass das, was der Feind beabsichtigt hat, zum Schlimmen auszuführen, am Ende zum Guten wird. Und so habe ich einfach immer wieder gebetet und irgendwann ein paar Wochen später fahre ich auf der Grabenstraße und dann läuft mir ein Mädchen vors Auto. Und zwar nur so, also ich habe sie nicht angefahren, sondern sie stand so quasi vor meiner Kühlerhaube. Ich hatte jetzt nicht weiter etwas zu tun, aber ich wusste, oh, dafür habe ich doch gebetet. Und in derselben Woche, am Sonntag, fahre ich wieder auf der Grabenstraße und dann sehe ich in meinem Augenwinkel von links, wie ein Junge zwischen zwei Autos durch auf die Straße läuft. Und ich bin voll in die Eisen getreten. Und der Junge ist unter meinem Auto verschwunden. Und ich sitze in dem Auto und denke, jetzt habe ich ihn überfahren. Völlig cool. Keine Regung. Also, das ist doch nicht möglich, oder? Unmöglich. Ich war total ruhig. Ich stieg aus. Wir haben den Jungen festgehalten, den Krankenwagen geholt. Es ging ihm blendend, er hatte nichts. Er hatte sich vor mein Auto geworfen, weil er gedacht habe, dann erwische ich ihn nicht. Aber ich habe ihn auch nicht erwischt. Die Kinder haben ja manchmal so lustige Ideen, ne? Also ist nicht schneller gelaufen, sondern er hat sich vor mein Auto geworfen. Naja, es ist nichts passiert, aber das Phänomenale war, dass das Kind eigentlich auch ganz fröhlich war. Das hatte eigentlich auch keinen Schock. Die einzige Furcht, die es hatte, war, dass es Ärger kriegt zu Hause, wenn die Polizei es nach Hause bringt. Dann haben wir ihm dann gesagt, nee, weißt du, deine Eltern werden so froh sein, dass sie dich heile wieder haben. Du musst keine Angst haben. Hab auch gebetet. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war die Ruhe, die ich hatte. Ich war in absoluter Ruhe, weil das Ding war vorher geklärt. Das ist Fürbitte. Das ist Grenzen setzen. Ja? Also ich könnte euch jetzt hier noch mehr erzählen, aber wir wollen ja noch ein paar gar machen. Ja? Viertens, Paga ist die gezielte Freisetzung von der Kraft Gottes. Ich weiß nicht, kennt ihr den Seth Fawcett? Der steht ja immer hier vorne und wenn der Heilige Geist so durch den fließt, dann macht er immer so tschuh. Also ich finde immer, das ist, also ich würde mal sagen, wenn die Kraft Gottes freigesetzt ist, dann ist das wie ein Blitzeinschlag. Dann betest du und der Blitz schlägt ein. Das Wort Gottes hat Kraft, dein Gebet hat Kraft und da passiert etwas. Die Kraft Gottes schlägt so quasi ein in dem Anliegen. Oder die Kraft Gottes kommt über einen Menschen, für den du betest, dem du die Hände auflegst und Heilung fließt. Also in diesem Teil geht es darum, dass Dinge durch das direkte Eingreifen der Kraft Gottes verändert werden. Oder etwas in einem Leib verändern durch Heilung oder eine Situation verändern. Eine Atmosphäre um mich herum. Das ist die Kraft Gottes, die ich freisetze in der Fürbitte. Ich erzähle euch auch hier ein Beispiel, ein kleines. Ich habe einige Niedergänge erlebt in meinem Leben. Das gehört ja auch dazu, es läuft nicht immer alles glatt. Ich wollte gerne einmal ein Haus erwerben. Also ich hatte das große Glück, das Geld zu haben, das zu investieren. Und ich habe gedacht, ich investiere das in ein Haus. Und um jetzt einen Kredit bei der Bank zu bekommen, musste ich natürlich erst die Kosten so parat haben. Wie viel Geld brauche ich denn, um das ein bisschen umzubauen und schön zu machen? Und dann hatte ich auch schon einen Ingenieur rechnen lassen, weil ich wollte eine Mauer rausnehmen und so. Also musste da auch schon Geld bezahlen. Der Vorvertrag war schon unterschrieben und dann ruft mich der Hausbesitzer an und sagt, ach, es tut uns schrecklich leid. Wir haben ein besseres Angebot bekommen und Sie sind ja sowieso alleinerziehend. Sie sind ja eh überfordert mit diesem ganzen Haus. Wir wollen Sie nicht belasten, so quasi mit dem Ding. Wir geben das jetzt jemand anderem, ja. Da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, könnt ihr euch ja vorstellen. Das fand ich eine absolute Frechheit. Und habe auch eine Nacht schlecht geschlafen und hatte dann aber den Eindruck, es ist gut, diesem Mann zu vergeben, es ist gut, das loszulassen und vielleicht schreibe ich ihm auch mal einen Brief und schreibe ihm, dass ich ihm vergeben habe, aber er könnte ja die Kosten der Ingenieursarbeit zahlen, ja, habe ich dann gemacht, habe ihm einen schönen Brief geschrieben, ich hätte ihm vergeben und würde ihm das nicht nachtragen, auch wenn mich das sehr verletzt hat, so. Und nachdem ich diesen Brief abgeschickt habe, stehe ich in so einem Blumenhaus und kaufe mir so einen Adventskranz. Und ich denke, wow, hier die Stimmung ist aber miserabel in diesem Blumenladen. Also die Verkäuferin war sauer ohne Ende. Und ich dachte, das ist alles komisch hier. Und habe ich Frieden freigesetzt. Ich proklamiere Frieden in diesem Blumenladen in Jesu allmächtigem Namen. Segne die Verkäuferin und alle, die hier rumstehen. So, und dann gucke ich, dann sehe ich so im Augenwinkel, wie dieser Mann, der mir dieses Haus da vorenthalten hat, wie ein Irrer mit dem Auto davon fährt. Ich denke, huch, woher kommt der jetzt? Und das war am Wochenende und in der folgenden Woche rief der mich an und sagte, Frau Manke, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir so leid. Ich habe Ihren Brief bekommen und ich stand doch in dem Blumenladen hinter Ihnen und ich hab's nicht ausgehalten. Ich musste den Laden fluchtartig verlassen und bin nach Hause gefahren und habe gedacht, das ist nicht recht. Ich zahle Ihnen alles und auch noch was drauf und der war jetzt nicht sonderlich gläubig. Ich habe mich schwer versündigt, hat er noch gesagt. Und es tut mir total leid. Und natürlich zahle ich die Rechnung. Ja? Das ist loslassen, damit die Kraft Gottes durch dein Gebet fließen kann. Lass die Leute los. Im Alten Testament wurde übrigens bei einem Gerichtsfall, der schuldig gesprochen wurde, an die Schuld gebunden. Also da hat man als Schuldspruch gesagt, der ist an seine Schuld gebunden, der muss die jetzt absitzen. Oder wenn man ihn für unschuldig erklärt hatte, hat man ihn aus der Schuld entlassen und gesagt, er ist nicht mehr an die Schuld gebunden. Das ist das, was passiert, wenn du vergibst. Da kann die Kraft des Gebetes fließen. Da verändern sich Dinge. Wir haben hier ein schönes Beispiel von Petrus und Johannes, die vor den Hohen Rat zitiert wurden, Apostelgeschichte 4,23. Und da betet dann die Gemeinde, als sie zurückkommen und wieder freigelassen werden. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Hört ihr das? Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde, die Völker nehmen sich vor, die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist Power. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Durch Gebet. Das ist Paga. Könnt ihr noch? Ein Aspekt. Fünftens. Wenn wir beten, passiert es häufig, ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, ich habe das relativ häufig, dass ich anfange für jemanden zu beten oder einen Umstand zu beten und plötzlich bin ich völlig aufgelöst. Der Herr erlaubt mir, das Herz der Person zu fühlen oder den Umstand zu fühlen, in dem dieser Mensch oder dieses Volk ist, die Lage, in der sie sich befinden. Und das ist, man sagt dem bei Pagar, du identifizierst dich mit dem Herzen, mit dem Anliegen, in der Art, dass Gott dir erlaubt, sein Herz zu spüren oder das Herz der Person in dieser Sache. Wenn wir Jesaja 53 lesen, dann sehen wir, dass Jesus sich komplett identifiziert hat mit unserer Sünde. Jesus ist der sich komplett identifiziert mit unseren Umständen. Ja? Und er weiß, wie das ist. Er weiß genau, wie es euch geht. Und er ist nicht einfach so souverän, so, alles easy, sondern er fühlt mit euch mit. Er fühlt mit den Anliegen mit. Und das ist das, was passiert in gewissen Fürbitte-Gebeten, die ich bete, wo mein Herz aufgelöst ist, weil ich spüre, wie es der Person geht, für die ich bete. Galater sagt, einer trage die Last des anderen Last. Hier geht es nicht darum, dass der Heilige Geist uns fertig machen möchte, weil ein anderer fertig ist. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich die Last, die der Herr trägt, gemeinsam mit ihm trage für eine Person im Gebet oder ich trage sie. Das ist ein Unterschied. Also wenn wir das mal übersetzen, dass dieses Tragen, in Galater heißt das, eine Last auf sich nehmen, etwas mittragen oder sich unter das Gewicht stellen. Das Gewicht, das jemanden belastet, das ist das, was der Herr mit uns tut. Und wir sehen in Lukas 19, 41 bis 44, wie Jesus betet. Und er sagt, in Lukas 19, 41 bis 44, und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und kein Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Das ist das, was Jesus sieht. 70 nach Christus wird Jerusalem komplett zerstört. Und Jesus ist aufgelöst darüber. Jesus ist aufgelöst darüber, dass Menschen ihn nicht kennen. Dass Menschen hier auf dieser Welt rumlaufen und hoffnungslos sind, keine Perspektive haben. Und das ist das, was er uns aufs Herz legt. Das ist das, wo er uns in der Fürbitte drunter stehen lässt. Und nicht, weil er uns gerne leiden machen möchte, weil wir uns verbinden mit dem Herzen Jesu. Und das ist ein mitfühlendes Herz. Ich habe das immer wieder, aber ich habe ganz häufig, dass ich irgendwie im Alltag, ich bin irgendwo unterwegs und der Herr sagt ja, wir sollen wachsam sein. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir nie schlafen dürfen, aber wir sollen geistlich wachsam sein. Und wir alle sind geistlich wachsam und wenn wir geistlich wachsam sind, dann kommt der Herr irgendwann in deinem Alltag plötzlich zu dir und sagt, denk mal an die und die oder an den und den. Und dann fängst du an zu beten und dann kommt eben dieses Paga auf irgendeine Art und Weise zu dir. Und du betest und du weißt, jetzt hast du den großen Fürbitter getroffen und jetzt passiert, wofür du gebetet hast. Und es wird mir werden, es wird der Person werden, es wird in der Situation, wird es werden. Das ist das, was der Herr versprochen hat. Ich möchte uns ermutigen, jetzt miteinander Paga zu machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen in diesem Monat gemeinsam beten. Dass ich bitte euch zu erleben, wie es ist, wenn ihr euch jetzt in der Fürbitte füreinander mit dem Himmel verbindet und hört, was der Heilige Geist durch euch beten möchte für die Person. Ihr geht zu zweit zusammen, ihr dürft ruhig auch mit jemandem zusammengehen, den ihr kennt. Das ist nochmal so eine Ermutigung für euch, die ihr Ehepaare seid oder betet in Gemeinschaft. Es ist anders, als wenn du zu Hause betest, als wenn du in Gemeinschaft betest. Betet zusammen. Das heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Da, also für euch, wenn ihr Ehepaare seid, wenn ihr Freunde habt, betet miteinander. Betet nicht immer alleine, tut euch zusammen. Und das machen wir jetzt, wir tun uns jetzt zusammen. Ihr geht zu zweit zusammen und der eine erzählt dem anderen, was er für ein Anliegen hat. Und dann betet der andere für den einen. Ja? Und zwar geht es jetzt nicht darum, dass ihr das Anliegen bedient. Ihr müsst da nicht groß wissen, wie das Anliegen aussieht. Ihr müsst das Anliegen nicht ellenlang ausbreiten. Der Heilige Geist kennt das Anliegen schon. Kurz erzählen, anfangen zu beten und dann hör mal zu, was der für dich betet, wie der betet. Und nimm das direkt auch als prophetisches Wort für dich, weil der Heilige Geist betet durch den, der für dich betet. Okay? Also geht, jetzt müsst ihr euch ein bisschen bewegen, ich schließe das dann ab. Geht zu zweit zusammen, sucht euch jemand, gerne jemand, zu dem ihr auch ein bisschen Vertrauen habt. Sollte keiner alleine sitzen bleiben. Und macht Paga. Ich schließe das dann ab. Amen. Amen. War das gut? Wir sollten doch miteinander beten, ne? Ist doch gut. Amen. Vielen Dank.